Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien.
Aufnahme läuft.
Aufnahme läuft. Schönen guten Tag, Leute. Nummer 173 unseres kleinen, feinen Formates, der 16er. Wer noch nicht dabei war bis hierhin, mein Name ist Michael Baum und ich bin sehr froh, dass ich auch heute wieder den genialen Kopf dieser Sendung, möchte ich fast sagen, begrüßen darf. Hallo, Ewald Lienen.
Also der Grund, warum Michael so gut drauf ist, liegt darin begründet, dass ich heute Morgen in der Lage war, bei wunderschönem Wetter, was hier im Übrigen in Mönchengladbach auch der Fall ist, ein bisschen Golf spielen konnte. Und wahrscheinlich hat er den einen oder anderen Ball versenkt hat deswegen so ein bisschen Selbstvertrauen getankt und Wohlgefühl und schon versucht hier wieder
mich zu... Kannst du mal aufhören, über private Dinge zu reden? Das geht mir tierisch auf die Eier hier. Bleib mal bitte hier beim Beruflichen, ja?
Also ich möchte mich für diesen Ausbruch entschuldigen. Es gibt ja immer mehr Trainer im Moment, die Kontenance verlieren und das ist ja etwas, was Journalisten vorbehalten ist. Also ein Trainer darf das ja nicht. Der darf nicht kritisch werden, der darf nicht sarkastisch werden. Wir sprechen gleich mal über Oliver Glasner, der gerade völlig aus der Rolle fällt, weil er plötzlich sarkastisch und kritisch wird. Es ist nichts Schlimmes, was ich gesagt habe, Michael. Es ist einfach nur positiv und so, es geht los.
Alles klar. Ich meine, das Gute an deiner jetzigen Position ist ja, dich kann gar keiner entlassen, oder? Höchstens das Bundesamt für Arbeit oder wo kriegst du deine Rente her?
Ja, das wäre eine Möglichkeit. Ja, ich meine, eine private Kündigung. Ich checke auch jeden Tag mein E-Mail-Konto.
Das ist eigentlich überhaupt nicht lustig, ne? Also eigentlich ist das ja traurig.
Ja.
Worüber wir jetzt kurz mal reden müssen. Also wir leben ja gerade wieder in der Zeit der Entlassungen, der möglichen Entlassungen, der dann doch nicht durchgeführten Entlassungen. Und seit gestern gibt es ein ganz neues Kapitel, Entlassung per E-Mail. Wer es nicht mitbekommen hat, der Sportdirektor, oder ist er Sportvorstand, ich glaube Sportdirektor des Karlsruher SC, Oliver Kreuzer, ist mit einem der Assistenztrainer, Zlatan Baramovic, glaube ich, ne?
Ja.
Ehemals FC St. Pauli-Spieler.
Freiburg.
Ja, auf dem Weg zu einer Spielbeobachtung. Und weiß ich, vermutlich ist Baramovic gefahren und Kreuz hat seine E-Mails geschickt und hat gedacht, das wäre ein April-Scherz, aber es war eine Entlassung.
Ja, aber war das die Entlassung in der E-Mail oder hat das im Radio gehört?
Ich habe die Geschichte so verstanden, dass er das per E-Mail bekommen hat.
Also pass auf, ich check noch mal ganz schnell.
Nein, das ist so viel Zeit haben wir doch nicht, Ewald, dass du jetzt hier noch mal anfängst, knallhart zu recherchieren. Mach ja, doch die schöne Story nicht
ich hab
kaputt.
Das ja, aber ich habe das ja eben gelesen und das. Ja.
Ich habe es gestern gelesen und ja. Da hat er klar berichtet, dass er eine E-Mail bekommen hat. Ich weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau, von welchem Ausschuss des KSC. Ich glaube, es war nicht vom Vorstand, sondern...
Na, das ist der Beirat von der KGAA, also von der ausgegliederten Kommanditgesellschaft des Profibereiches.
Die Nachricht hat mich per Mail erreicht, als ich mit Co-Trainer bei Ramovic auf dem Weg zu einem Scouting-Termin war. Das war seine Aussage gestern. Okay?
Von seiner Abberufung, bevor das in der Welt, erfuhr Oliver Kreuzer im Auto, er sei am Samstagnachmittag und so weiter, als Vizepräsident Martin Müller, der ja dagegen war, ihn telefonisch auf den Eingang des Kündigungsschreibens hingewiesen habe. Ich bin schockiert. Also offensichtlich ist es so, dass Vizepräsident Martin Müller und ein anderer Vizepräsident, der auch nicht dafür war.
Aber die haben ihn zumindest angerufen. Das ist ja bei anderen Entlassungen nicht der Fall gewesen.
Das sind ja die beiden, die offensichtlich
dagegen waren.
Ja, nicht nur dagegen, sondern auch noch über irgendwelchen Anstand verfügen. Günter Pilarski, der ebenfalls als Vizepräsident geführt wird, waren von dem Antrag im fünfköpfigen Beirat der KGA offenbar ebenfalls überrascht worden. Also das war, die haben wohl eine Beiratssitzung gehabt mit dem Thema Etat und wie aus dem Nichts hieß es dann, ich stelle jetzt zur Abstimmung, ob wir Oliver Kreuzer abberufen, berichtete Müller. Das ist ohne Worte, ist das? Also das, so, und jetzt muss man dazu sagen, offensichtlich waren die nicht damit einverstanden, das ist das, was hier in dem Artikel steht, waren die nicht damit einverstanden, mit dem wirtschaftlichen Konzept von Oliver Kreuzer in der Generierung von Einnahmen aus dem neuen Stadion. Mit dem Konzept waren sie nicht einverstanden. Und wir haben jetzt schon nicht genug Einnahmen und jetzt haben wir ein neues Stadion, da müssen wir viel mehr generieren. Das ist ja völlig klar. Wenn das Konzept nicht stimmt, dann gibt's nur die eine Möglichkeit. Dann muss man den entlassen. Okay, ich meine, es gibt natürlich, jetzt könnte man auf die Idee kommen zu sagen, okay, ich bin mit dem Konzept nicht einverstanden. Jetzt mache ich mal einen anderen Vorschlag. Was denkst du denn? Eigentlich ist Oliver Kreuzer doch ein Sportdirektor oder ist er auch gleichzeitig Geschäftsführer und auch für Marketing und die ganzen Werbeeinnahmen zuständig? Ich weiß es nicht.
Selbst wenn es wäre, ist das jetzt wirklich der Gipfel, der absolute Gipfel der Stillosigkeit.
Also ich kann ja nur das zitieren, was hier steht. Kreuzers Konzepte habe die Mehrheit des Beirats nicht mehr überzeugt. Wenn wir im neuen Stadion strukturell einen Verlust machen, der sich dann immer wiederholt, ist das im Grunde genommen nicht tolerierbar für das Geschäftsmodell, sagt der Clubboss. Es ist ohne Worte. Gut, mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Wir können jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen, weil wir uns nur auf Informationen verlassen, die auch nur über Dritte an uns herangetragen werden. Aber es ist schon abenteuerlich. E-Mail. Plötzlich werden auch Clubverantwortliche mit so einer Entscheidung konfrontiert oder sagen wir mit einer Abstimmung und keine Ahnung, ob das dann 5-3, 3-2 und schon bist du weg. Alles klar.
Was haben wir noch? Was ist denn jetzt eigentlich mit Bruno? Ist der noch Trainer eigentlich? Der war doch irgendwie Samstagabend entlassen oder nicht?
Er ist genau so. Ich habe dann gedacht, Moment mal, Bruno Labbadia entlassen. Dann habe ich so nachgeguckt. Offenbar steht Bruno Labbadia vor der Entlassung. Die Überschrift war wieder ein bisschen anders. Da habe ich schon gedacht, du hättest deine Finger mit im Spiel.
Ich habe damit nichts zu tun.
Naja, gut. Also Bruno und Gisdol ist ein Nachfolger. Jetzt lese ich, Gisdol wird es nicht. Bruno steht immer noch, ist immer noch wackelig.
Ja, das war ja auch so ein Highlight. Ich meine, klar musst du darüber berichten, gerade als Doppelpass musst du dann auch einen Reporter dahin schicken am Sonntagmorgen. Ja. Und dann war ja Sonntagmorgen die Nachrichtenlage eigentlich auch immer, naja, also eigentlich ist Bruno natürlich entlassen und wir reden jetzt über Nachfolger. Dann ist es das, wie heißt es immer, Spielerersatztraining am Sonntagmorgen.
Spielersatztraining, nicht Spieler.
Spielersatztraining, natürlich, ist ja logisch, ne? Weil die anderen haben ja gespielt.
Man kann sagen Spieler. Es ist ja immer eine Frage der Betonung. Spielersatztraining oder Spielersatztraining?
Spielersatztraining.
Es gibt ja auch Blumentopferde zum Beispiel. Ne? Das ist ein anderes Wort für Blumentopferde. Man könnte aber auch Blumentopferde sagen. Und so könntest du auch sagen Spielersatz oder Spielernebensatztraining. Oder du sagst Spielersatztraining.
Pass auf. Und beim Spielersatztraining war Bruno jedenfalls auf dem Platz.
Okay. Wunderbar.
Und der Reporter guckt sich so um. Bruno Labbadia leitet das Spielersatztraining.
Scheiße.
Doch noch nicht entlassen.
Wahnsinn.
Nee, das möchte ich den Kollegen Martin Quast. Sehr in Schutz nehmen.
Ja, ich wusste ja nicht, wer es war.
Der hat da sehr nüchtern, mach ich mal, und klar berichtet und den Stand der Dinge einfach übermittelt. Da sind andere ein bisschen zu weit nach vorne geprescht, scheint mir.
Okay, also und das dritte Thema ist Graham Potter.
Graham Potter,
Chelsea.
Wie ist der denn entlassen worden?
Also der,
ich glaube ja, per Insta-Post vermutlich. Ne? Chelsea hat wahrscheinlich einen Insta-Post gemacht.
Keine Ahnung.
We confirm.
Keine Ahnung. Man kann nur feststellen, dass der neue Besitzer von Chelsea oder die neuen Besitzer, was weiß ich, ist es überhaupt ein Besitzer oder ist er nur der Geschäftstyp?
Nö, das ist
ja, aber es gibt ja, es gibt, wir haben es ja schon mal gesagt, viele Clubs sind ja nicht in, man versucht immer irgendeine Person zu finden, aber oft stecken ja hinter den Anteilen irgendwelche großen Fonds, Investmentfonds. Und das ist dann ja, dann bist du vielleicht der Geschäftsführer von dem Fonds, aber nicht eigentlich der Besitzer, als wenn du jetzt ein Familienunternehmen hast, wie jetzt meinetwegen die Glazers bei ManU, wenn ich es richtig sehe. Fakt ist auf jeden Fall, dass dieser Mensch, der da immer offensichtlich da im Bild erscheint,
Bowley.
Ja, dass der weiter wütet, nachdem er Thomas Tuchel weggeschickt hat. Ich glaube, nach übereinstimmender Einschätzung von allen Menschen, die von Fußball irgendetwas verstehen, die erste große Fehleinschätzung, könnte man jetzt sagen, naja, also man hat noch mal ein paar hundert Millionen im Winter ausgegeben. Und logischerweise, wenn ich so viel investiere in ein Geschäft, dann muss ich natürlich anschließend jedes Spiel gewinnen. Ne, so ist es dieser Herr, keine Ahnung, ich will den Namen gar nicht aussprechen. Solche Typen haben bei uns im Fußball eigentlich nichts verloren. Sie sind aber da und offensichtlich beurteilen sie den Fußball so wie ein normales Geschäft, ein normales
Investment. Ja, gut, also bei aller Liebe, ich verstehe deine Argumentation, aber Chelsea ist Elfter mit 38 Punkten. Und ja, also das ist jetzt nicht völlig überraschend, sagen wir mal so, ne? Dass es irgendwann dann vielleicht doch mal zu Ende geht. Sorry, bist du jetzt eingefroren oder bist du einfach schockiert?
Ich überlege gerade, wie ich auf deine Intervention antworte.
Ja, mach es doch.
Nein, also es tut mir leid. Weißt du, wenn irgendjemand, den ich ernst nehmen kann, nach kompetenter Analyse dann irgendwann mal auf die Idee käme, wir müssen den Trainer wechseln, dann würde ich vielleicht mich anders verhalten. Aber meine Einschätzung hängt natürlich auch damit zusammen, dass das jemand ist, von dem ich nicht weiß, was ihn dazu qualifiziert, einen der größten Clubs der Premier League und Europas zu übernehmen und dann derartige Personalentscheidungen zu treffen und die halbe Welt aufzukaufen und dann den vorherigen Champions League-Sieger wegzuschicken und jetzt diesen wieder wegzuschicken. Verstehst du, das ist letzten Endes das, was dahinter steckt. Außer des Geldes, ich muss immer diesen Genitiv, ein guter Freund von mir war Lehrer, der weist mich immer darauf hin.
Sehr
Genitiv.
Gut.
Außer des Geldes qualifiziert diesen Menschen offensichtlich nichts dafür, dort zu stehen. Also mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Und
reicht auch.
Reicht. Weiter.
Ja. So. Weiter. Wollen wir über den Klassiker sprechen? Der Klassiker. Oh, ich war so enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Auch so schlecht war das gar nicht, Barcelona gegen Real Madrid.
Stimmt.
Was meinst du denn jetzt?
Oder erst Nagelsmann. Ja, das flechten wir damit ein mit Nagelsmann. Dass es dazu noch zu sagen gibt, denn da ist jetzt so viel drüber geredet worden. Man wird langsam dann doch ein bisschen müde, ehrlich gesagt. Und vielleicht in diesen Minuten, wo wir drüber reden, unterschreibt Nagelsmann schon bei Chelsea und wird Nachfolger von Graham Potter und Nachfolger von Thomas Tuchel.
Naja,
die Welt ist verrückt.
Ja, ob er dabei so gut beraten wäre, weiß ich nicht. Ich habe ja letzte Woche schon mal was dazu gesagt, dass ich glaube, dass es immer gut ist, sich mal eine Auszeit zu nehmen, sich weiterzuentwickeln, an sich selbst zu arbeiten, sein eigenes Auftreten, die eigenen Einstellungen mal wieder zu hinterfragen und nach so einer Erfahrung jetzt sofort wieder in die nächste Drucksituation hineinzuspringen zu einem Besitzer oder keine Ahnung, Verantwortlichen, der offensichtlich mehrere neben sich laufen hat. Was weiß ich? Weiß ich nicht. Also worüber willst du jetzt reden? Über die Entlassung nochmal von
Julian? Nein, das machen wir gleich. Wir reden jetzt mal über das Spiel, auf das wir uns alle gefreut haben. Also ich habe mich wirklich drauf gefreut. Zum ersten Mal seit langer, langer Zeit habe ich mich wieder richtig auf ein Spiel gefreut, das ich nicht beruflich begleiten darf, sondern privat mit Freunden gucken.
Ja.
Wollte, und das habe ich dann auch in der Tat umgesetzt, in Hamburg ehrlich gesagt, nicht ganz einfach, einen vernünftigen Laden für sowas zu finden, was nicht zu Hause macht. Sportsbar ist Manko in Hamburg, die 2, 3 und die waren natürlich alle voll, dann haben wir irgendwas gefunden, war auch okay. Okay. Naja, und wie dann die Geschichte gelaufen ist, wissen wir ja alle. Nach 20 Minuten war es um.
Mist. Ja.
Und du hast irgendwann zwischendurch geschrieben, wieso, der Anfang war doch gut. Und ich so, wie, der Anfang war gut, hä?
Die
wahrscheinlich sprachst du wahrscheinlich von Dortmund.
Ja, die ersten Minuten war ja so. Die ersten, ich glaube, bis zu dem Tor haben die ganz ordentlich gespielt.
Aber jetzt auch da wird es sich ein bisschen einfach gemacht. Ich meine, das war eine Flanke von Reus von der Seite, die
ja
De Ligt super wegarbeitet. Das war ja noch nicht mal ein Torschuss. Also sich dafür jetzt zu feiern, ist doch ein bisschen.
Nein. Ich will nur, ja, ich will aber, nein, das ist ja richtig. Es ist ja jetzt nicht so, dass da jetzt 100 große Großchancen waren. Aber es ist einfach so gewesen, dass du bis zu diesem Eigentor von Kobel, wenn man es so sagen will, Dortmund auf Augenhöhe ganz normal mitgespielt hat. Das sah ordentlich aus. Sie haben das habe ich gemeint. Die haben doch gut angefangen.
Aber sag mal, beim Eigentor muss man doch eigentlich den Ball auch berühren, oder? So, dass
sich ja, ein bisschen. Ja, er hat so leicht, er muss denn irgendwie beim dran vorbeitreten, so einen leichten Schnitt noch an den Ball, also so wurde es dargestellt. Also das ist mir sowieso egal, so etwas. Also,
wollen wir das nochmal kurz sezieren?
Was meinst du damit?
Du bist ja ein Freund der Torwartanalyse und es war ja eigentlich nicht mal wirklich nötig, dass er da überhaupt rausstürzt, oder?
Nee.
Ist das die Spielpraxis, die fehlende? Weil eigentlich kann er doch sehen, ja, der ist so hart, da kann ich mich eigentlich zurückziehen und wahrscheinlich kommt er dann im 16er bei ihm an, ne?
Ja, es ist ja, also ich sag's mal so, die Bälle, die von der Seite kommen, kann man immer so ein bisschen anders einschätzen als Bälle, die auf einen zukommen.
Ja.
Die frontal kommen, das glaube ich jedenfalls. Also wenn er sieht, wenn er das von der Seite sieht, wir sehen es ja von der Seite. Und wenn du es von der Seite siehst, dann kannst du ganz klar einschätzen, auch wenn Leroy Sané mit 39 Kilometer pro Stunde laufen würde, oder 41, da wäre er wohl nicht mehr rangekommen vor ihm, wenn er im 16er wartet. Aber es ist ja ein Ball, der auf dich zukommt.
Na, und das stimmt, ist, das ist was dran. Das ist doch schon Beispiel wieder ein kleines Argument, das hier noch nicht beleuchtet worden ist an diesem Wochenende. Dafür machen wir das doch hier.
Genau so. Und deswegen gebe ich das jetzt ins Orbit, dass wir nicht Herrn Kobel, der mitverantwortlich war für diese super.
Nächste Frage, warum
Serie
Vollspann
von Dortmund?
Warum Vollspann?
Ja, das ist ein anderes Thema. Ich müsste es mir jetzt nochmal angucken, wie weit er rausgelaufen ist, aber dadurch, dass ich rauslaufe, verkürze ich natürlich den Abstand zu Leroy Sané. Wenn ich, so, das heißt, ich bin in der Vorwärtsbewegung und wenn ich in der Vorwärtsbewegung bin, den Ball dann in Ruhe anzunehmen und abzustoppen, annehmen und dann wegspielen, dann wäre Leroy wahrscheinlich im D-Zug-Tempo da gewesen. Deswegen hat er sich wahrscheinlich entschieden, das Ding wegzuhauen direkt. Und dann muss irgendein Grashalm irgendwie schief gestanden haben.
Ja, aber da muss er doch eigentlich die Seite nehmen, oder? Um das Risiko zu minimieren.
Ja, aber wenn du den weghauen willst, das machst du ja nicht mit der Seite eigentlich. Also
kannst
ne?
du doch auch.
Ja, aber ja, ich weiß nicht, ist er vorher aufgesprungen? Ich will es jetzt nicht nochmal.
Der ist vor allen Dingen auch noch völlig merkwürdig positioniert gewesen zu seinem Schussversuch. Und es war nicht so, dass der Ball völlig merkwürdig zur Seite weggesprungen ist oder so. Denn er ist relativ normal aufgesprungen und er stand schon so mit komisch abgeknickter Hüfte da, sodass du in der Zeitlupe gesehen hast, so kann er den Ball nicht treffen.
Naja. Ja,
und das war natürlich der erste Downer aller, die sich auf ein, ja, zumindest mal spannendes Spiel gefreut haben, ne?
Also ich fand die Analyse in der Nachspiel-Pressekonferenz von Edin Terzic überragend. Er hat das sehr klar und gut analysiert und war auch sehr, sehr enttäuscht, ohne jetzt seine Mannschaft und die gesamte Leistung komplett in die Steinzeit zu reden. Aber sie haben wirklich gut angefangen und dann kommt so ein Ding. Jetzt weiß ich nicht, also er hat dann so gesagt, naja, also wenn wir hätten uns dann mehr wehren müssen, aber das ist dann manchmal so, dann hast du so einen, du bist Tabellenführer, du fährst nach Bayern München, du hast erstmals die Chance, durch einen Sieg einen Sprung nach vorne zu machen, was es in den letzten 10 Jahren eigentlich in der Form nie gegeben hat. Und dann kommt so ein Ding und bevor du merkst, was hier eigentlich läuft, hast du schon das zweite Ding drin. In der
18. Auch wieder Müller par excellence, ne?
Ja, und also ich meine, man kann das jetzt alles analysieren, wer steht wo, warum dieses und jenes, keine Ahnung. Fakt ist auf jeden Fall, dass ich meine, so ein Kopfball von De Ligt. De Ligt ist für mich im Moment eine Lebensversicherung für Bayern. Der spielt hinten überragend, macht sensationelle Gerätschen, die Tore verhindern, die Schüsse, Flanken abfangen und dann wird da vorne noch torgefährlich und köpft den Thomas Müller an, der das Ding dann irgendwie mit dem Bauch über die Linie drückt und 5 Minuten später steht es dann 0-3. Ja, oder was weiß ich. Und dann steht
es. Da hat sich der Kobel auch ein bisschen, wie ich finde, ja, gut.
Ja, das ist.
Man wahrscheinlich auch nicht sagen, dass ich mir alles selbst reinschmeiße, aber beim dritten sieht er einfach auch nicht gut aus.
Nein, er sieht nicht gut aus. Entweder fange ich ihn und wenn ich ihn nicht fange, dann muss ich mich vorher entscheiden, sage ich jetzt mal, ihn wegzufausten. So einen Ball kann ich ja mit den Fäusten und nicht mit der flachen Hand abklatschen. Wenn ich den mit der Faust nehme, selbst wenn er dann zu Müller käme, würde der ihm vom Schienbein irgendwie wegspringen. Also es ist extrem unglücklich. Und was will ich sagen? Also danach wird dir natürlich der Zahn gezogen komplett. Und es ist ein Wahnsinn. Und danach haben die ja bis zur Halbzeit haben die sich gar nicht mehr groß fangen können.
Das Ergebnis ist doch irgendwie ähnlich verwässernd wie das Ergebnis der deutschen Fußballnationalmannschaft. Da möchtest du auch noch ein bisschen was zu sagen, nachher gegen Belgien. Also ich meine, das 4-2 ist ja im Grunde vom Ergebnis her ein Witz. Also
ja, gefühlt
war es ja irgendwie 7-2. Ja? Also. Naja, dann kommen wir wieder zur spannenden Frage, hat das meiste doch wieder mit der Rübe zu tun oder nicht? Und dann kommen natürlich auch wieder Leute und sagen, naja, also vorher hat der Terzic sich ja hingestellt und quasi demütig fast gesagt, wir sind ja weiterhin der Jäger und wenn man so da rangeht, naja, gut.
Also diese Einschätzungen entspringen der eigenen Ohnmacht, irgendetwas dazu beitragen zu können, das ist eben so. Also das sind alles Hochrechnungen, was sagt jetzt ein Terzic öffentlich, was sagt ein Trainer öffentlich und daraus, nur daraus könnt ihr als Journalisten ja dann auch irgendwelche Schlüsse ziehen. Du weißt nicht, wie die Einzelgespräche laufen, du weißt nicht, was er in den Sitzungen sagt, du weißt nicht, was beim Training passiert, weil da auch keiner reinkommt. Also ich meine, das ist eine komplett verkürzte Sichtweise oder Interpretationsmöglichkeit aufgrund von Äußerungen eines Trainers in der Öffentlichkeit. Ja, wenn er das und das sagt, vergiss das einfach. Also das sind alles
letztendlich. Ich fand eigentlich diese Analyse ganz gut zu sagen. Es ist wirklich alles gut für die Bayern gelaufen in den ersten 20 Minuten. Du hast die ersten beiden Dinger im Sack kurz vor Ostern und dann hast du auf der anderen Seite auch 5, 6 Leute, die das alles schon gefühlt 10-mal erlebt haben bei den Bayern, ja, so auf die Mütze zu kriegen. Und dann ist es wahrscheinlich wirklich schwer, da zurückzukommen. Und dann hast du halt mit Tuchel auch noch jemanden, der neu zum ersten Mal draußen sitzt, dem das auch alles reinläuft, der vielleicht, da haben sich eigentlich auch schon sehr weit aus dem Fenster gelehnt, was da schon alles verändert worden ist. Aber gut, das ein oder andere hat er vielleicht schon ein bisschen angepasst. Und natürlich jeder, der da aufläuft für die Bayern, will es ihm zeigen, ist ja
die
auch
brennen, klar. Die brennen hoch 3. Thomas ist ein Trainer, der es nachgewiesen hat in den letzten Jahren, egal ob in Dortmund oder in Paris oder in Chelsea, wozu er in der Lage ist und dass das natürlich auch motivierend wirkt für die Spieler, ist völlig klar. Und er stellt sie auf, was soll ich sagen, auf Positionen, da ist ja dann auch gefragt worden in der Nachspielpressekonferenz, naja, also warum, wieso, weshalb, hat das was damit zu tun, dass sie jetzt mit 4-3-3 spielen gegenüber der Dreierkette, den Julian Nagelsmann und so weiter und so fort, dann hat er einfach nur gesagt, naja, also wir, ich lieber es, die Spieler dahin zu stellen, in die Räume, wo sie sich eben halt auch wohlfühlen, auf Wiedersehen. Und
aber naja, vor allen Dingen, der war auch gefühlt mit denen, keine Ahnung, 2,5 Stunden zusammen, seitdem die von der Nationalmannschaft eben gekommen sind.
Ja.
Also mache ich doch erstmal das, was vermeintlich am einfachsten ist, wahrscheinlich auch, ne?
Ja, natürlich. Ich meine, er hat bei Chelsea auch mit so einer Truppe gespielt, aber das ist vielleicht, also er hat ja auch die Champions League gewonnen mit einer Dreierkette und mit diesen Leuten da alleine auf den Außenbahnen. Aber ich meine, die Leute jetzt von Bayern München sind es eigentlich anders gewohnt. Die haben immer mit Außenstürmern über lange Jahre gespielt, auch vorher. Mit Außenstürmern, mit dem Dreier-Mittelfeld, mit einer Viererkette. Also das wird sicherlich auch mit einer Rolle gespielt haben. Aber das Schlimmste ist halt, dass du so ein, das ist so ein, wie soll ich das sagen? Also das ist ein Schlag, a slap in the face, wie Barack Obama gesagt hat, als sich der englische Thronfolger irgendwie im Schlafanzug bei ihm präsentiert hat, bei irgendeiner Telefonkonferenz. A slap in the face, hat er so im Witz gesagt.
Wovon redest du jetzt? Von dem 2-0 oder was?
Nein, dieses Selbsttor, das ist ein Schlag ins Gesicht, das ist ein richtiger Nackenschlag, wo du bist gut drin, du willst gerade richtig Paroli bieten, auf einmal so, und bevor sie sich erholen konnten, also 17. Minute, ist Goretzka auch schon wieder alleine. Also erstmal hat Goretzka einen Kopfball, den er auch in die Ecke köpfen kann, auch 17. Minute, Kobel in die Arme, eine Minute später, eine halbe Minute später, Doppelpass mit Müller, und der Schuss wird abgefälscht, geht 3 Zentimeter am Pfosten, da hätte er 2-0 fallen müssen. Eine Minute später macht der Müller, kommt der Kopfball, das war nämlich diese Ecke, Schuss abgefälscht, fast Tor, Ecke, Kopfball, Tor. 2-0. Und bevor du dich davon erholst, also das ist in der 22. Minute auch noch so ein Ding. Für Coman, der alleine vorm Torwart steht, aber abseits. Die haben ja dann, so, dann steht's 3-0 und dann kannst du, verstehst du, dann kannst du nach Hause gehen. Ich weiß gar nicht, wann, wie viele Tore dann noch gefallen sind, die alle abseits waren.
Naja. Nein, das Ding war, mit den 3-0 war das Ding gegessen, ist ja völlig klar. Also passiert halt einmal in 100 Jahren, dass dann noch irgendwie die Auferstehung kommt. Stichwort Dortmund-Schalke 4-4, aber halt alle 100 Jahre.
Ne? Das war genau so. Also ich glaube, in der zweiten Halbzeit waren noch ein paar Abseitstore. Also der Gnabry macht einen wunderschönen Lupfer über den Torwart, war klar abseits.
Ja, das Ding, das wie gesagt, das Entscheidende, was ich auch in der ganzen Aufarbeitung jetzt schon sehr interessant finde, ist halt wirklich, denke ich, schon auch die Herangehensweise von Tuchel. Und da geht es gar nicht so sehr darum, wen er wohin stellt und wer was macht und wer welche Läufe macht. Sondern ich glaube, er hat taktisch klug auch sich gleich mit den wichtigsten Leuten sozusagen auseinandergesetzt. Das hätte wahrscheinlich jeder andere Trainer auch gemacht. Aber ich weiß nicht, in welcher Form das jeder andere gemacht hätte. Als erstes mit Neuer, mit Müller, mit Kimmich zu sprechen, das war jetzt wahrscheinlich die blödeste Idee, ne, um die auf die Seite zu holen und dann halt auch Müller zu bringen von Anfang an.
Neuer? Hast du gerade Neuer gesagt?
Ja, natürlich Neuer.
Der war auch dabei?
Ne, also, bei den Leuten, die er erstmal als erstes mit kontaktiert hat. Also es bleibt ja der Kapitän der Bayern und wird vielleicht ja auch nochmal zurückkommen.
Ne? Ja, ja. Also ich fand etwas ganz Interessantes, hinterher wollen ja immer alle wissen, warum, wieso, weshalb. Und dann wurde er gefragt, naja, also was haben die Gespräche, sie haben ja mit vielen Spielern gesprochen, haben die Spieler sie auch darin bestärkt oder haben sie auch mit den Spielern über das System gesprochen, dass sie dann 4-3-3 irgendwie spielen. Ne? Und dann hat er etwas gesagt, was ich sehr reif fand und sehr, sehr gut. Nein, darüber habe ich überhaupt nicht mit den Spielern gesprochen. Wir haben zig Gespräche geführt und nachdem wir im Trainerteam, ich habe nicht vorher Spieler gefragt, wie sie gerne spielen möchten, sondern wir haben die Entscheidung getroffen, dass wir gerne so spielen wollen. Und dann habe ich natürlich mit den, weiß ich jetzt wörtlich nicht mehr, mit den wichtigsten Spielern oder mit einigen Spielern darüber gesprochen, damit sie nicht davon überrascht werden, sondern dass eben auch eine Akzeptanz darin besteht, so wollen wir jetzt spielen. So, bevor ein Spiel losgeht, ich gehe nicht in ein, das habe ich auch nie gemacht. Wenn ich etwas verändert habe, dann habe ich es nicht verändert, weil die Spieler das mir gesagt haben, sondern dann habe ich gesagt, ich möchte es verändern, aber das trage ich dann an die Mannschaft heran. Und das fand ich super reif und super gut. Und das ist etwas, was auch mit Erfahrung zu tun hat. Wenn ich bei Paris und Chelsea und was weiß ich wo überall in Dortmund gearbeitet habe. Und so gehst du dann in ein Spiel hinein, und es sind keine Fragen offen. Weil in dem Moment habe ich mit den Leuten darüber geredet, wir möchten gerne so spielen und dann gehen sie ins Spiel und müssen sich keine Gedanken darüber machen. Aber es ist nicht so gewesen, dass die Spieler ihn dazu animiert hätten, so etwas zu tun. Also, wie auch immer.
Und das Ganze ohne den neuen Super-Co-Trainer, den er immer noch haben will, über den wir ja letzte Woche ziemlich ausführlich gesprochen haben. Jetzt gibt es ja vielleicht eine Chance. Nachdem Herr Potter entlassen wurde, wird da vielleicht auch noch ein Arbeitsvertrag aufgelöst, aber irgendwas habe ich dann gelesen von Spionageangst bei Chelsea, wenn Anthony Barry zu den Bayern wechselt. Verstehst du das? Wann soll denn Chelsea wieder auf Bayern treffen? 2025 oder wann? Wir sind ja völlig auf dem Holzweg, ne? Der kann den Barry natürlich nicht gehen lassen, weil sie ja noch vorher gegen Real Madrid ins Halbfinale kommen, ohne Trainer. Der hat Dortmund rausgeschmissen, wir Dödel.
Eben, also kann es doch durchaus sein. Aber ich möchte noch mal ganz kurz was zum Klassiker sagen. Vielleicht ist es dir nicht entgangen.
Klassiker, da ist er wieder, der Klassiker. Ja,
vielleicht ist es dir nicht entgangen, dass ich vorhin so ein bisschen gesagt habe, ich fand den Klassiker gar nicht so schlecht, Real gegen Barcelona. So, ich sag mal, der deutsche Klassiker. Ein Klassiker ist ein Spiel, wo die beiden dominierenden Mannschaften der letzten, also ich sag mal, wenn ich von Spanien rede, dann muss ich sagen, Barcelona, Real Madrid, wer könnte nochmal Meister werden? Vielleicht mal einmal Atletico Madrid. Alles andere verteilt sich auf diese beiden Mannschaften. Das ist in Deutschland nicht der Fall. Also Bayern München ist jetzt 10-mal hintereinander
Deutschland. Ja, das war bis 2013 der Fall, klar.
Und Dortmund bis 2013, ist der einzige Dortmund ist öfters Zweiter, ist klar. Sind aber oft mit einem derartigen Abstand, dass man nicht, leider Gottes, für die Bundesliga nicht immer davon reden kann.
Deswegen hat es doch so gut gepasst dieses Jahr, eben. Mensch. Dortmund war vorne, kommt nach München als Tabellenführer zum Klassiker. We call it a Klassiker.
So, und dann habe ich etwas gehört. Das kann ich jetzt nicht unabhängig überprüfen, weil mir auf die Schnelle die Daten fehlen. Aber alle haben behauptet, dass die letzten 8 Heimspiele von Bayern München gegen Borussia Dortmund gewonnen wurden, die letzten 8, mit einem Torverhältnis von 33-6. Und da reden wir jetzt nicht von dem 9. Spiel offensichtlich.
Denn danach haben wir. Es gab ein 6-0.
Denn danach haben wir ein Torverhältnis von 37-10. Wenn ich das zu 8. Ja. Oder was? 4-2, ne? Mhm. Dann hätten wir 37-8 nach 9 Spielen. So, dann habe ich kurz mal 32-8 geteilt und denke, das kann doch jetzt nicht sein. Das ist ja mehr als 4 im Schnitt.
Ja.
Und das ist schon, also es ist wirklich oft so gewesen, dass wir gedacht haben, Mensch, die Dortmunder, auch in Phasen, wo es richtig gut lief, so wie jetzt auch, sind sie nach München gefahren und irgendetwas ist immer schief gegangen. Dann haben sie einen reingekriegt, plötzlich liegen sie nach kurzer Zeit 2-3-0 zurück und diesmal war es leider auch wieder so. Es ist für die Bundesliga nicht schön, auch für Dortmund nicht schön, aber ich möchte noch mal ganz kurz an eine Sache erinnern. Wenn du dir das ganze Spielchen hier anguckst, ich will niemandem zu nahe treten. Die Kräfteverhältnisse sind so, wie sie sind, und das ist ja auch kein Zufall. So, Schlotterbeck verletzt sich, Hummels kommt rein, Brandt zur Halbzeit raus, Malen kommt rein, Riasson, der auch nicht seinen besten Tag hatte und beim dritten Tor den Ball verliert, wird durch Özcan ersetzt. Dahoud kommt rein für Reus, Moukoko kommt rein für Alea. Adeyemi sitzt auf der Bank, ein ganz junger Spieler, Bino Gittens, ein super junger Spieler und Modest, haben wir auch schon drüber gesprochen. Das ist der aktuelle Kader von Dortmund. So, ich will niemandem zu nahe.
Was jetzt kommt.
Ja, es ist einfach so. Ich glaube, dass Bayern München nicht nur, wie verschiedene Experten schon behauptet haben, und dem kann ich nur beipflichten, den besten Kader aller Zeiten haben von Bayern, sondern auch einen der besten Kader in ganz Europa. Anders kann ich es nicht sagen.
Natürlich.
So, und wenn ich sehe, ich spiele mit Pavard, französischer Nationalspieler, Upamecano, französischer, De Ligt, Davis, für mich einer der besten Linksverteidiger der Welt, Kimmich, Goretzka, Müller, Coman, Sané auf den Außenpositionen, wo sie auch hingehören, Choupo-Moting. Und dann wechsle ich in der 69. Minute Gnabry ein, der zwar noch ein bisschen, sagen wir mal, Laufsteg gehandicapt ist.
Aber gleich die Haare abrasiert, ne? Hast du gemerkt? Neuer Trainer, Haare. Ich bin Kämpfer jetzt.
Genau so. Ist durchaus möglich. Du kommst zur Bundeswehr und säbelst dir erstmal die Haare ab. Keine Ahnung, bist ein bisschen schneller. Also Gnabry, diese ganze Kritik an diesen jungen Spieler, Gnabry, Sané, das prallt an mir ab. Gnabry ist einer der besten jungen Spieler in Europa. Mané, der sicherlich schon ein gewisses Alter erreicht hat und noch, wie alle behaupten, seinen Platz sucht. Musiala, wenn nicht das größte europäische Talent, Joao Cancelo, der rechts, links die Außenbahn machen kann, Verteidiger, Mittelfeld, der kann überall spielen. So, und kurz vor Schluss komme ich dann noch mit Gravenberg um die Ecke von Ajax Amsterdam.
Der auch deutlich, deutlich mehr kann, als er bis jetzt bei den Bayern gezeigt hat.
Logischerweise, weil er eben auch eine riesengroße Konkurrenz hat. Dann habe ich noch auf der Bank sitzen Masraoui, einer der besten Rechtsverteidiger, die wir so haben, vielleicht noch, der auch links spielen kann, marokkanische Nationalmannschaft bei Ajax. Hakimi ist ja, deswegen hat er auch links gespielt. Stanisic, der eine Top-Entwicklung auch genommen hat und auch genauso spielen könnte. Und Daley Blind.
Gegen PSG einer der besten
war. Ja, genauso. Und Daley Blind, gut, PSG war natürlich auch nicht dabei, die waren in Paris geblieben. Und Daley Blind, der natürlich nicht mehr auf seinem absoluten Höhepunkt ist, der aber ein super erfahrener, wichtiger Spieler ist. Und so weiter und so fort. Und ganz zu schweigen, gut, sonst wäre João Cancelo nicht da, wenn Lucas Hernandez auch noch da wäre. Neuer ist auch nicht da. Also das ist einer der besten Kader in Europa. Und wenn dort mal zwei Leute ausfallen oder drei, das merkst du gar nicht eigentlich. Ne? Und das ist der riesengroße Unterschied. Und deswegen würde ich es Bayern München und auch dem deutschen Fußball wünschen, das heißt dem deutschen Fußball, das ist ja eine Weltauswahl letzten Endes, wenn sie auch in der Champions League diese Leistungen, die sie öfters andeuten hier in der Bundesliga, wenn sie das da bestätigen könnten.
Also letztendlich, so wie du es jetzt gerade nochmal zelebriert hast, natürlich können sie gegen Man City ausscheiden, ist ja logisch. Ne? Das ist ja irgendwie ein Kader auf Augenhöhe, denke ich mal. Vielleicht hat Pep wieder irgendeine Idee, die den Bayern in die Karten spielt, mal gucken. Aber normalerweise, ich meine, das sagt natürlich keiner, so wie keiner sagt, dass er deutscher Meister werden will. Aber ganz ehrlich, mit dem Kader muss man schon mal das Ziel haben, die Champions League zu gewinnen, ne?
Ja, das ist völlig klar. So ganz leicht nach innen. Ja, natürlich ist das ein bisschen Pech, dass du jetzt, was heißt Pech, dass du jetzt plötzlich auf Man City triffst, ne? Während, wie soll ich es sagen, unser Freund
Roger Schmidt, der seinen Vertrag verlängert hat im Übrigen.
Ja, ist klar.
Seinen Vertrag verlängert hat bei Benfica.
Inter Mailand, okay, Inter ist auch eine Top-Truppe, ist klar. AC Mailand, ja, ich meine, eigentlich ist es völlig klar, ist eigentlich auch egal. Benfica ist auch nicht einfach zu spielen. Inter Mailand, AC Mailand ist auch brauchst auch keine Vergnügungssteuer.
Ja, aber trotzdem ist das ja wohl schon eine andere Kategorie. Also da ist Bayern, Real, Man City schon eine Klasse drüber, ne?
Ja. Insofern ist es schade, dass die beiden sich jetzt schon im Viertelfinale gegenüberstehen. Das ist ein bisschen schade. Aber gut, es ist so, wie es ist. AC Mailand hat in Neapel 4-0 gewonnen gestern. Wollte ich nur mal ganz kurz darauf hinweisen.
Das habe ich gar nicht mitbekommen, siehst du?
Ich habe keine Ahnung, ich habe noch nicht geguckt, wie Neapel gespielt hat.
Ist ja egal, die haben ja immer noch 28 Punkte Vorsprung.
Natürlich ist das egal, aber es ist Neapel spielt gegen AC Mailand in der Champions League Viertelfinale. und haben dann plötzlich, verlieren sie auf eigenem Platz 0-4. Und das ist ja Mario Rui, Kim, Brahmani, Di Lorenzo. Nee, sieht irgendwie so aus, als wenn es die gleiche Truppe wie immer gewesen
wäre. Das ist doch Taktik, ist doch völlig klar.
Okay, vorne Politano, Simeone, da hat der eine oder andere nicht gespielt, sehe ich gerade.
So, ne? Siehst du. Dann können Sie sagen, klare Außenseiter in der Champions League.
Ist klare klar.
Außenseiter.
So.
So, jetzt gucken wir hier mal in unsere Community rein, was die noch so wissen wollen von uns, was die als Tops und Flops gesehen haben an diesem Wochenende. Natürlich viel Dortmund, viel Bayern. Ich denke, darüber haben wir jetzt das meiste eigentlich schon besprochen. Step 6 an sagt, Flop ist natürlich BVB. Das ist auch bei Rennrad SHS so und bei Hopschi 01. Also ich glaube, über Dortmund ist man jetzt nicht mehr großartig weiter reden, obwohl einen Schlenker können wir noch machen, weil man dann ja auch logischerweise zumindest mal kurz sagen muss, im Moment, es sind ja trotzdem nur 2 Punkte
ja.
Vorsprung jetzt für die Bayern. Sie sind noch nicht Meister.
Nein, das ist völlig klar. Und das hat der Edin Terzic auch sehr gut gesagt. Also wir sind sehr, sehr enttäuscht. Aber wir haben, jetzt haken wir das ab, wir werden es analysieren und am Mittwoch versuchen wir in einem anderen Wettbewerb den nächsten Schritt zu machen, wenn ich das richtig sehe. Spielen Sie irgendwie in Leipzig, Pokal. Kann das sein?
Ja.
Sage ich doch.
Leipzig, so, das,
und Mittwoch, dann schauen wir auf die Tabelle, hat er gesagt, und dann stellen wir fest, dass es auch nur 2 Punkte sind letzten Endes. Ne? Also ich würde es mir wünschen für die Bundesliga, dass dieser Kampf dort entbrennt und bleibt um die Tabellenspitze, weil Dortmund hat es wirklich sehr gut gemacht in dieser Saison. Aber es muss bei ihnen halt alles passen. Und wenn es nicht passt, dann haben sie halt ein Problem.
Weil, Hauptsache, du sagst jetzt nicht noch das böse Wort mit M. Das böse Wort mit M darfst du jetzt nicht nochmal sagen.
Nein,
wenn ich das dann haust du mir auf die Mappe wahrscheinlich.
Nein, das stimmt ja auch nicht. Das stimmt ja auch nicht. Also sie haben ja auch gestern alles gegeben und alles reingehauen. Es ist halt so. Das ist wie so ein Trauma, also glaube ich. Ne? Also ich meine, wenn ich so zurückdenke, auch wenn wir super Saisons hatten mit Borussia Mönchengladbach, das war noch zu Zeiten, als Jupp selber gespielt hat, da haben die in München gewonnen. Aber danach, egal wie das gelaufen ist, wenn wir nach München gefahren sind, dann hast du, keine Ahnung. Also das war oft, ich kann mich an ein Spiel erinnern, da hätten wir deutscher Meister werden müssen. Das ist dieser Sololauf von Hans-Günter Bruns durch das ganze Stadion und wurde dann an den linken Innenpfosten, an den rechten Innenpfosten und ich weiß nicht was alles. Da waren wir eine Klasse besser, verlieren 4-0. Verstehst du? Also manchmal ist es wirklich wie so ein Trauma und zieht sich über lange Jahre hin und das erleben wir da jetzt gerade. Aber wie gesagt, Bayern hat natürlich auch eine wirklich ganz andere Möglichkeiten. Während bei Dortmund man sich immer fragen muss, kann ich meine besten Leute überhaupt halten? So wie Dortmund sich jetzt fragt, was ist denn jetzt mit Bellingham keine Ahnung, die letzten Jahre war Sancho ein absoluter Top-Junge. Also all die Spieler, die ein absolutes Top-Niveau haben, die kriegst du dann nicht gehalten. Während Bayern München diese Leute nicht nur halten kann, sondern eben noch Weltklasse-Spieler dazu holt. Und das in einer Preisklasse, die sich andere Vereine hier in Deutschland nicht erlauben können und leisten können. Und am Ende des Tages hast du dann diese Kräfteverhältnisse. Das ist einfach so. Und was soll ich jetzt dazu sagen?
So, jetzt lass uns nochmal abschließend kurz einen kleinen Schlenker machen nochmal zur Nagelsmann-Entlassung. Ich meine, wir müssen hier nicht mehr über alles reden. Mittlerweile ist es auch absurd. Du wirst das zum Glück für dich sowieso nicht alles mitbekommen. Ich jetzt lese, welche Rolle spielte das Handynetz in den Alpen? Fragezeichen. Also, okay. Da wird versucht, jetzt bis ins kleinste Detail irgendwie noch rauszukriegen, wer was wie wann gesagt hat, wer wen angerufen hat und warum. Ich meine, die Vorberichterstattung und der Unterhaltungswert der Vorberichterstattung im Fußball hält sich ja mittlerweile auch, sagen wir mal, an Grenzen. Leider bin ich zu spät gekommen. am Samstag. Ich habe Kahn und Matthäus da nur noch am Tisch stehen sehen, als ich reinkam, und es war nicht so richtig gut zu verstehen. Aber das hätte sich ja aus Unterhaltungsgründen zumindest gelohnt, ganz verfolgen zu können. Hast du es mitbekommen?
Nein, nein, ich habe es nicht mitbekommen. Ich habe es nur gelesen und habe diese ganzen Äußerungen gesehen. Also es ist auch, muss ich ehrlich sagen, also das langweilt mich so etwas. Solche Dinge da, ich weiß noch nicht, warum Lothar jetzt meint, vor laufender Kamera jetzt seinen Ex-Mannschaftskollegen der Lüge zu bezichtigen.
Ja, das war wohl später, ne? Das war wohl nicht während während des 1:1, sondern das hat er wohl in der Halbzeitpause noch beim anderen Bieter dann nachgelegt.
Also
das
er lügt, ich weiß es. Ja, ich meine, das ist natürlich so eine Geschichte. Woher will er es wissen? Er kann es nicht wissen. Deswegen sage ich immer, Journalismus bedeutet auch eine gewisse Sorgfaltspflicht. Und Lothar ist in der Lage, Spiele sehr, sehr gut zu analysieren, ist ein absoluter Fachmann. Aber trotz alledem muss ich auch als Experte, auch ein Didi Hamann, muss ich da viel, viel mehr im Griff haben, als ich das bisher so mitbekomme. Viele Dinge kann ich nicht wissen, weil das, was ich weiß, ich kann etwas analysieren, was ich sehe, kann daraus meine Schlüsse ziehen, meine taktischen Schlüsse, kann sagen dieses und jenes. Aber genau zu wissen, was irgendjemand gesagt haben will oder gemacht haben will, das wissen alle anderen, die nicht dabei waren, nur über Dritte. Und das ist kein seriöser Journalismus, und schon gar nicht als Ex-Kollege so etwas zu behaupten. Das mag alles sein, dass das stimmt. Mach alles sein. Aber ich kann so etwas gerade als Ex-Kollege nicht behaupten, wenn ich aus diesem Bereich herauskomme, weil ich ja selber über Jahre hinweg darunter gelitten habe. Ich habe es ja miterlebt als Spieler, als Trainer. Der Lothar hat es zigmal erlebt. Also muss ich mich dann auch ein bisschen disziplinieren, bevor ich dann sage, so und so ist es genau gewesen.
Leider muss ich dich jetzt kurz unterbrechen, weil mir gerade einfällt, dass wir ja schon auch genau fast ähnlich uns jetzt nochmal verhalten wollten. Und ich muss da gerade auch nochmal drüber nachdenken, weil wenn wir jetzt sagen, der Nagelsmann ist unprofessionell und wieso fährt der eigentlich in Skiurlaub und der Müller ist zu Hause an der Sebener und trainiert da alleine und ist ja selber schuld, dann muss man sich da auch nochmal hinterfragen und sagen, naja, was weiß ich jetzt, wie es dem Nagelsmann da ging.
Hatten wir da letzte Woche schon
Nee, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber das bleibt ja für mich eigentlich letztendlich stehen als gravierendster Fehler von Nagelsmann. Ich kann ja nach dem 1-2 gegen Leverkusen, auch wenn die meisten Nationalspieler natürlich nicht da sind, da kann ich ja nicht irgendwie in Kurzzeiturlaub fahren.
Ich verliere die Tabellenführung, es läuft gerade nicht so richtig gut. Okay, und er hat auch ein paar Mal die Kontenance verloren gegenüber Schiedsrichtern und Öffentlichkeit und hin und her und vorn zurück. War nicht, es war eine etwas kritische Situation und wieso er dann, das habe ich jetzt auch nur aus der Entfernung beurteilt, das, ich habe ja nicht behauptet, genau zu wissen, warum, wieso, weshalb, aber es wirkt aus der Entfernung als unglücklich, dann in Skiurlaub zu fahren oder was weiß ich, ein paar Tage Urlaub zu machen. Das kann ich ja, keine Ahnung.
Naja, da hat auch, ich weiß nicht, ob es keiner gefragt hat oder ob ich es nicht gelesen habe oder ob ich es nicht gehört habe, aber ich glaube, ich habe das meiste gehört. Das muss er ja normalerweise auch mal mit seinem Vorgesetzten besprechen, ne? Könnte man meinen.
Naja, also ich sag mal, als Trainer hast du schon, ich muss als Trainer jetzt nicht die, sagen wir mal, meine Vorgesetzten fragen, wenn ich trainingsfrei ansetze zum Beispiel.
Ja, wieso? Die haben ja trainiert. Also er kann doch nicht.
Was heißt das? Sie haben trainiert. Sagen, dass, also ja, wieso, die haben trainiert und er war nicht. Ja. Er hat das den Co-Trainern überlassen oder was?
Genau.
Ja, sowas wär mir nie passiert, muss ich ehrlich sagen. Also ich sag mal, wenn ich trainingsfrei mache, dann muss ich mich anschließend, dann muss ich niemanden für fragen. Aber wenn ich sage, pass mal auf, ihr trainiert jetzt mal schön weiter und ich fahre mal in Skiurlaub, wenn das so wäre, dann ist es schon sehr fragwürdig. Also ja, wie dem auch sei. Also
vielleicht gehört das zu den Punkten, die jetzt einfach nochmal überdenken sollte. Da sind sicherlich noch viele andere Dinge auch Und ich glaube auch, dass es nicht der beste Move wäre, jetzt sofort auf einen Chelsea- oder Tottenham-Zug aufzuspringen. Ich glaube, da wäre nicht so gut beraten.
Also ich will noch mal auf eins hinweisen. Also diese ganzen Diskussionen, rufe ich ihn an, rufe ich ihn nicht an, bestelle ich ihn ein, ist er da, ist er nicht da. Man muss über eine Sache sich im Klaren sein. Jeder Trainerwechsel tut weh für allen Beteiligten in irgendeiner Form, den Verantwortlichen, die es aussprechen, dem jeweiligen Trainer, dem ganzen Trainerteam, vielleicht auch der Mannschaft oder Teilen der Mannschaft. So, das wird immer Verwerfungen geben. Und sagen wir mal, sich komplett ohne jegliche Angriffsfläche zu verhalten, ist nicht so einfach. Ich habe einen Trainerwechsel. Ich möchte den Trainer wechseln. So, was mache ich denn jetzt? Ob es wirklich so war, wenn er nicht in Urlaub gefahren wäre, wie Hoeneß jetzt behauptet, wäre er jetzt vielleicht noch Trainer, weil man
das
dann
ist ja, das ist ja auch alles.
Ja, weiß man.
Hypothetisch, das ist ja auch ist nicht nachvollziehbar.
Man muss ist ja durchaus man muss möglich.
Ja, den Fakten klar.
Ja, ist ja durchaus
möglich. Ist nicht möglich. Wie soll das denn möglich sein?
Naja gut, also wie soll das möglich sein, indem Thomas Tuchel absagt? Thomas Tuchel,
ja, dann wäre er sowieso noch Trainer, das ist ja eh klar.
Moment,
aber
Moment,
ob er nun Urlaub gefahren wäre oder nicht.
Das ist ja der Punkt, warum er es dann irgendwie so oder so erfährt. Wenn ich einen Trainer wechseln will, bei Bayern München wechsle ich nicht den Trainer und mache mir anschließend Gedanken, wer soll es denn jetzt machen? Ne, es gibt sicherlich, das siehst du, dann bei vielen Vereinen, die gerade in Länderspielpausen, dann sagt man so, jetzt hauen wir dazwischen. So, dann wird der Trainer entlassen. Ich weiß noch gar nicht genau, weil du ja noch gehofft hast, im letzten Spiel, wenn er jetzt gewinnt.
Dann kann sich's noch wieder beruhigen.
Dann kann sich's wieder beruhigen. So, jetzt stehst du an letzter Stelle, vorletzter Stelle, verlierst und so. Dann entlässt du den Trainer, hast eine Länderspielpause vor dir und musst dann gucken, wer macht's denn jetzt? Entweder der Co-Trainer eine Zeit lang oder ich habe vielleicht schon einen Wunschkandidaten, keine Ahnung. Das geht dann ganz schnell und alle möglichen Leute machen was. Bei Bayern München, bevor du so einen Move, was ist das denn jetzt hier? Das ist der Klassiker. Joscha, ich bin mitten in der Aufnahme, aber ist ja auch egal. Jetzt sag noch mal bitte.
Opa Ewald muss kurz seinen familiären Pflichten nachkommen. Ich übernehme hier ganz kurz die Leitung dieses Gesprächs. Und in wenigen Momenten steht unser Cheftrainer wieder zur Verfügung. Wir werden jetzt die letzten Minuten hier noch heil über die Bühne bringen. Und ich schaue noch mal ganz kurz hier. Unter anderem geht es natürlich auch noch mal um das zweite große Spiel vom Namen leider her. Nur am Wochenende eine ähnliche Enttäuschung für die meisten, die es verfolgt haben. Martin Juhling stellt auch eine Trainerfrage im Bereich Flops. Schreibt einfach nur Daniel Farke. Okay. Dann haben wir Kr 15T 14 Kr, kein Elfmeter. Schiri VAR bei Köln-Gladbach. Und Gladbachs Derby-Auftritt, ein Flop laut Patrick U78. Kannst du dich einem Flop Urteil anschließen.
Naja, also dafür bin ich Ex-Spieler, Ex-Trainer und
Experte. Unentschieden in Köln ist gut.
Und ich würde niemals von einem Flop reden, aber das ist das Privileg unserer Zuhörer. Ich sage sofort was dazu. Ich wollte noch einen Satz sagen zu Bayern München. Wenn ich einen Trainer bei Bayern München wechseln will, dann mache ich das nicht, wenn ich nicht weiß, wer es machen soll. Ich komme jetzt nicht in der, selbst wenn ich jetzt denke, mit Julian, das klappt aus diesem oder jedem Grunden nicht, sage ich nicht, Julian, komm mal her, wir entlassen dich. Und anschließend fange ich über zu, und wer kann es denn jetzt machen? Steht Franz Zeit. Beckenbauer noch zur Verfügung? Könnten wir Jupp noch mal anrufen? Keine Ahnung. So, das heißt, Tuchel ist auf dem Markt, ich versuche etwas, Thomas Tuchel hat dann behauptet, oder hat gesagt, naja, ich habe gedacht, ein Sondierungsgespräch und so weiter und so fort für den Sommer. So, und auf einmal, nach dem ersten Gespräch, wird angerufen und könntest du dir vorstellen, sofort Trainer zu werden. So, das heißt, ich kann ja nicht Julian entlassen, wenn ich nicht die Zusage von Tuchel habe. Und so, oder von Thomas. Und so entwickeln sich diese Dinge dann halt. Du hast dann eine Notsituation. Auf einmal sagt er, ich will ihn dann haben. Dann sagt der Thomas, ja, plötzlich. Du konntest aber vorher Julian noch nicht entlassen. Also, was machst du denn jetzt? Und so entstehen dann die, und Julian ist jetzt im Skiurlaub. Du kannst ja nicht sagen, bleib mal.
Das hat kein Netz.
Mann. Du kannst ja nicht sagen, Julian, bleib mal bitte hier in München, weil wir versuchen, Thomas Tuchel zu verpflichten. Und wenn er zusagt, dann wollen wir dir das persönlich mitteilen, dass du entlassen bist. So, also ich will nur mal die Nöte von Kahn und Salihamidzic erklären, warum das keine einfache Situation ist. Und am Ende des Tages, letzten Endes, verstehst du, das ist immer so. Wenn das alles plötzlich passiert und du weißt noch nicht genau, sagt er zu, sagt er nicht zu, dann wird es immer irgendwelche Verwerfungen geben, dass das sauber und so total sozialverträglich läuft. Das ist eher die Ausnahme, da wird es immer irgendetwas geben. Aber am Ende des Tages, was wehtut, ist nicht, habe ich es durch eine E-Mail, durch ein Telefonat oder, genau, oder durch die Zeitung.
Wenigstens haben sie keine E-Mail geschrieben. Also.
So, sondern am Ende des Tages ist es das Fakt, dass du nicht mehr dabei bist. So, jetzt, und das tut weh. So, weiter. Was hast du jetzt? Also,
ich habe die Namen ja schon alle genannt. Jetzt kannst du noch mal kurz ein Minütchen was zum großen Rhein-Derby sagen. Das war ja wohl auch eher nix.
Ja, auch das ist etwas, wo ich mich wahnsinnig drauf gefreut habe. Ich war noch in Ostwestfalen, ich habe Gas gegeben. Ich bin viel zu schnell gefahren mit meinem Auto, weil ich normalerweise Auto? Mit dem.
Wieso Auto?
Naja, weil ich mit meiner
Frau. Was für ein Auto? Fährst du noch mit Auto?
Ich dachte, du fährst naja, mit klar, Auto. Aber mit einem Hybrid und mit 100 Kilometern pro Stunde, sodass ich einen Verbrauch von 6 Litern nur noch habe und dann anschließend 50 Kilometer Elektro in der Stadt fahren kann. So, diesmal bin ich zu schnell gefahren, habe die auch die.
Auch geblitzt worden.
Nein, ich bin nicht da, wo ich konnte, bin ich schneller gefahren, um rechtzeitig um 15.30 Uhr hier zu sein. Hat nicht ganz funktioniert, aber als ich dann hier war und habe mir das angeguckt, was ich hier zu sehen bekommen habe, das war leider, hat sich das nicht gelohnt, so viel so Alarm zu machen, um dieses Spiel zu sehen. Es ist schade, Köln ist nicht in einer guten Verfassung im Moment. Das tut mir wirklich leid, weil Steffen dort Top-Arbeit macht. Aber sie haben jetzt in den letzten Wochen kaum Tore erzielt und haben keine gute Performance, kein Selbstvertrauen. Und Mönchengladbach genauso wenig. Also das war wirklich eines der schwächeren, wenn nicht sogar ein sehr schwaches Derby, was wir dort zu sehen bekommen haben. Und das war sehr schade. Und was letzten Endes alles dahinter steckt, schwer zu sagen. Dass Mönchengladbach natürlich ganz andere Ansprüche hat bei dem Kader, bei dem Etat. Das ist völlig klar, aber ich habe dazu schon mal öfters etwas gesagt. Ich bräuchte auch den einen oder anderen etwas schnelleren Spieler und nicht nur Thüram, um vielleicht mal kontern zu können. Das sind alles.
Aber das, was du, entschuldige, wenn ich ausnahmsweise mal unterbreche, das, was du vorhin zu Bayern gesagt hast und Vergleich zu Dortmund, finde ich, kannst du hier mit Köln und Gladbach auch ganz gut machen. So, und dann müsste die Erwartungshaltung an Gladbach schon eine etwas andere sein. Also Kader, Spieler, Etat, 1:1 die Spieler vergleichen plus die Bank vergleichen.
Ja gut,
da also fallen schon ein paar Argumente dafür ein, zu sagen, okay, ja. Also Gladbach performt nicht, wie man das erwartet.
Nein, wird. Das ist schon richtig. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, Mönchengladbach hat jetzt auch nicht eine Bank, wo du sagst, wenn da 3-4 Leute ausfallen.
Naja, also die haben Player eingewechselt.
Ja,
die
das ist Wolf der einzige
noch draußen gewesen. Sitzen, die haben Hermann noch draußen sitzen, die haben Netz noch draußen sitzen, die haben Friedrich noch draußen sitzen, die haben Leiner noch draußen sitzen. Das sind jetzt vielleicht keine Weltklasse-Spieler, aber ich weiß nicht. Also ich glaube,
das sind gestandene
würde die alle nehmen.
Das sind gestandene Bundesligaspieler, aber ich würde trotzdem nicht sagen, dass es jetzt egal ist, ob die oder jene spielen. Das ist schon, die haben eine erste Abteilung, richtig gute Spieler, ähnlich wie Dortmund. Ich kann das aber nicht sehen, dass sie einen Kader haben, wo jetzt mal 3-4 Leute ausfallen könnten und sie werden trotzdem, nimm mal Thüram. Als Thüram ausgefallen ist, haben sie gar keine Tore mehr geschossen. Nimm Hofmann. Hofmann ist ein super wichtiger Spieler für sie. Er fällt aus, sie haben ein Problem. Nimm Sommer. Sommer, als er noch da war, war er eine Zeit lang nicht da, haben sie große Probleme. Und so weiter und so fort. So kannst du überall durchgehen. Ich habe schon öfters was dazu gesagt. Das ist, der Club hat sich fantastisch entwickelt in eine sehr, sehr gute Richtung. Aber sie haben jetzt für mich in diesem Moment, ja, das Auftreten ist jetzt nicht so, wie man sich das wünscht. Aber ich kann das aus der Entfernung und will es auch nicht beurteilen, was letzten Endes dahinter steckt. In manchen Spielen, das hat Daniel Farke ja selber gesagt, muss man sich fragen, wie viel läuft man, wie viel investiert man, welche Kampfkraft habe ich denn eigentlich? Aber das sind natürlich auch nicht alles Spieler, die von dieser Mentalität, wenn wir das Wort mal nehmen wollen, jetzt herkommen. Ein Kramer, ein Stindl, ein Neuhaus, das sind alles Riesenkicker, alles wunderbare Fußballer. Lars Stindl, seit langen Jahren ein Top-Mann. Also, wie auch immer. Also, es ist... Sie sind in einer Umbruchphase. Ich bin mal gespannt, wo es hingeht. In diesem Jahr sieht es nicht so gut aus.
So, Ewald, du hast ja Termine, wie du mir gesagt hast. Dann lass uns jetzt noch mal ganz kurz bitte zum Schluss über die zweite Liga reden. Ne? Was ist jetzt mit St. Pauli eigentlich los? Können die sich noch wehren gegen den Aufstieg? Kannst also du da noch irgendwie eingreifen? Freut dich das auch so sehr? Das ist doch eine tolle Serie.
Nein, das ist eine tolle Serie, absolut. Und mittlerweile ist es auch so, wenn ich nicht live vorm Fernseher sitze, gewinnen sie auch.
Also ich Was? Weiß, das geht auch?
Das geht auch. Also ich hab das Spiel gegen Sandhausen, da habe ich gedacht, ach du Kacke, ich kann jetzt nicht gucken, weil ich hatte was zu tun, muss ich jetzt nicht ins Detail gehen, ich konnte nicht. Dann gucke ich ja aufs Handy, nach 10 Minuten, 12 Minuten steht 2-0 und dann geht das so weiter und so weiter und so fort.
Also, du hast jetzt wieder 90 Minuten dir das angetan.
Ich habe es mir 90 Minuten angeguckt.
Gegen Regensburg.
Und ich glaube, wenn ich nicht zugeguckt hätte, hätten sie 1-5 verloren. Es war wirklich,
also Ewald.
Genau.
Ich hab nur mal reingezappt und irgendwie die Expected Goals, die besonderen gesehen. 0,34 St. Pauli und die anderen irgendwie 2,5 oder so.
Also ich muss ehrlich sagen, das ist jetzt nochmal von all den Spielen, sowas kannst du natürlich nicht die ganze Zeit machen, aber von all den Spielen, die ich jetzt gesehen habe, war das Spiel, wo sie am allermeisten Glück hatten. Sie haben auch in anderen Spielen schon mal Glück gehabt, aber dann haben sie nach vorne genauso viel Chancen gehabt. Und der Gegner hatte hinten auch ein paar Chancen. Sie verteidigen halt besser, sie sind kompakter, sie stehen hinten drin und machen und tun. Aber in diesem Fall haben sie es auch nach vorne nicht hingekriegt. Es gab kaum Torchancen, sie haben kaum aufs Tor geschossen. Und dann muss man sagen...
Entschuldigung, was? Ich muss gerade lachen. Ich muss gerade lachen, weil...
Was?
Ich glaube, dass der Bastian Danker, ich lese hier gerade nur die Schiedsrichterkritik, ne? Ich glaube, der hört unseren 16er. Weil du hast dich hier mal so über diesen Sing ausgelassen. Kannst dich daran noch erinnern? Schon ein bisschen her.
Ja.
Und jetzt lese ich hier gerade, Schiedsrichter Dankert griff entscheidend ins Spiel ein, als er Irvines Kontakt gegen Sing mit Gelb für Schwalbe anstatt für den fälligen Elfmeter ahndete.
Das war kein fälliger Elfmeter. Aber das ist auch, also zu dem Thema, was habe ich mir hier notiert? Ich habe natürlich ein bisschen notiert, und die ersten 10 Minuten, also Regensburg hat wirklich so viele Torchancen gehabt. Ich will es jetzt nicht, also in der zweiten Halbzeit, da gab es 3-4 Riesensituationen und sie haben aus 3 Metern den Möbelwagen nicht getroffen. Aber die ersten 10 Minuten kommen sie ins Spiel, sie kommen ins Spiel und haben wieder diese übertriebene Härte. Singh war der Erste.
Hör doch auf.
Nein, das ist so. Jetzt will ich nichts Falsches sagen. Ist es
egal? Gegen, hat Gelb auf jeden Fall gekriegt. Eine
was
war
denn?
Für die Schwalbe. Gelb war ja für die Schwalbe.
Ja, das war später. Nein, er hat, ich weiß nicht, ob es Paccarada war. Der ist jemandem voll ins Knie rein. Ich glaube, es war Paccarada. Der läuft dem von hinten voll ins Knie und du siehst, wie das Bein abknickt. Und Paccarada bleibt liegen, hebt den Arm und ich habe wirklich Angst gehabt, dass im Knie alles kaputt ist. Das war eine völlig übertriebene, komplett überflüssige Situation einfach in den hineinzurasseln. Und das sehe ich öfters bei ihm. Und das kenne ich von Spielern, die nicht ein gutes Timing haben, aber aggressiv wirken wollen. Ich kann mich an Zeiten erinnern bei Bayern München, Mehmet Scholl, Nährlinger, Hamann, die konnten das auch alle nicht. Die haben uns kaputt getreten. Ich möchte noch mal zurückerinnern an 1900.
Jetzt kommt er wieder mit 95.
93. Egal. Ja. Oder 94. So, und das war so eine Situation. Ein paar Minuten später, Breitkreuz, semmelt irgendjemanden, Afolaja, nach allen Regeln der Kunst an der Linie um. So. Bis zu dem Zeitpunkt ist noch überhaupt gar nichts passiert. Dieser Freistoß, welche Minute war das jetzt?
Ist ja egal.
Ist egal. Dieser Freistoß, daraus entsteht ein Freistoß. Vorher muss man noch dazu sagen, Owusu vorne drin, hat auch den ein oder anderen sozial unverträglichen Move gemacht gegen die Innenverteidiger.
Hat auch Gelb.
Hat auch Gelb gekriegt. So, jetzt passiert Folgendes. Breitkreuz semmelt einen um. Es kommt ein Freistoß in den Fünfer. Wer köpft den als Kerze in die Luft? Breitkreuz. Der Ball geht steil nach oben, fällt nach unten, einen Meter vor der Linie. Und wer lenkt ihn ins eigene Tor ab? Owusu. Der Einzige, der noch gefehlt hat, war Singh, der den Torwart hätte wegsperren müssen.
Da und, ist es doch wieder unser Karma.
Dann hätten wir eine komplette Karma-Situation, wo alle drei, die vorher straffällig geworden waren, an dem Führungstor von St. Pauli beteiligt waren. Und anschließend haben sie es da nicht hingekriegt. Auch Singh, der macht eine super Aktion. Und ich weiß nicht, ob es abgefälscht war, schießen 3 Zentimeter am Pfosten vorbei. Und also das war dann aber auch mehr Pech und Unvermögen hinterher als Verdienst von St. Pauli. Also dieser 9. Sieg in Folge, das ist ohne Worte. Aber es war wirklich der glücklichste, mit Abstand der glücklichste Sieg, den ich jetzt persönlich gesehen habe.
Also wenn sie jetzt in Heidenheim auch noch gewinnen nächstes Wochenende.
Dann hätten sie zehnmal hintereinander gewonnen.
Ja,
es gab ein wunderschönes Interview mit Lehrt Paccarada und das hat mir so aus der Seele gesprochen, weil Lehrt eine derartige Abgeklärtheit und Intelligenz an den Tag gelegt hat, indem er genau so geantwortet hat, wie ich mir das gewünscht hätte. Na? Weil genau diese Fragen alle kamen und nochmal und nochmal und nochmal. Und der hat einfach nur ganz locker und ruhig.
Naja, heute ist heute, ne? Wir freuen uns genau, jetzt über
und
heute.
Wenn sie das Spiel dann auch gewinnen, ja, dann hätten wir 3 Punkte mehr. bis der Interviewer oder die Interviewerin dann aufgegeben hat und ihn in die Kabine entlassen hat. Naja, wie dem auch sei.
Also, Hamburg, Punkte und 50 Punkte.
Ja.
Wer macht es? Irgendjemand hat heute schon getitelt, Kampf um den Aufstieg, auch interessant. Momentan eher mal vielleicht Kampf um Platz 3, wenn überhaupt.
Also keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall so, Darmstadt, das habe ich auch so in Kurzberichten gesehen und dann hinterher noch verfolgt, die zweite Halbzeit, Darmstadt in Nürnberg. Also das ist auch schon abenteuerlich. Nürnberg, wirklich, die brechen sich den Finger in der Nase ab. Und Darmstadt, ich glaube, die schießen gar nicht aufs Tor. Die gewinnen 1-0 durch ein komplett unnötiges Eigentor von Schindler, den ich ja noch von 60 München her kenne, ein super Junge. Das ist ein Wahnsinn. Also ich meine, dann irgendwann mal, das ist dann was Bruno Labbadia gesagt hat, wenn du oben stehst, dann läuft es ja rein. Wenn du unten stehst, geht's in die also andere
Darmstadt,
Richtung.
Darmstadt ist ja kaum noch auf 1-3 auf jeden Fall nicht mehr zu verhindern, wahrscheinlich nicht mal mehr auf 1-2. Also
wie viele Punkte haben die jetzt?
11 vor St. Pauli auf Platz 4.
Also das 55. Ist, also dass die einen der ersten 3 Plätze belegen und wahrscheinlich auch einen direkten Aufstiegsplatz, das ist ja schon kaum mehr zu verhindern. Ja, und HSV dann halt, war ein bisschen, was war denn da noch gewesen?
Na.
Ich habe doch dann, was war da nochmal gewesen?
Naja, gut, irgendwie. Die haben früh einen Elfer gekriegt, den verwandelt, dann haben sie 2 kassiert und am Ende gab es dann zumindest noch den Ausgleich. Ne?
Gab es noch irgendeine rote Karte oder irgendwas? Was
ja, Montero hat da irgendwie, der kriegt eigentlich grundsätzlich rot, glaube ich, wenn er spielt, aber Okay.
Ja, das war unglücklich, ne? Aber gut.
Ja. Gut. So, du musst los, Ewald. Haben wir noch irgendwas, was brennt? Brennt noch irgendwas? Ist noch jemand entlassen? Gibt es noch eine neue Möglichkeit, einen Trainer rauszuschmeißen oder irgendeinen Verantwortlichen? Können wir noch kreativ sein in der Hinsicht? Oder?
Nee, also es ist, also ich sag mal, wenn ich die ganzen Spiele so durchgehe, auch in der Bundesliga.
Ach so, Nationalmannschaft. Das müssen wir natürlich schon noch ganz kurz mal thematisieren, ne?
Ja. Ganz kurz. Vielleicht nur ganz kurzen Hinweis. Mainz 05, das freut mich wirklich sehr, dass sie, ja, keine Ahnung, Leipzig hat fünfmal nicht gewonnen und Mainz ist sechsmal hintereinander nicht besiegt worden und gewinnt 3-0 in Leipzig. Und unglücklicherweise muss man sagen, Leipzig war wirklich auf einem richtig, richtig guten Weg. Und ich habe keine Ahnung, wie man das interpretieren muss, aber das neue Personal in Leipzig, Max Eberl ist jetzt da. Jetzt ist noch Ruven Schröder dazugekommen. Keine Ahnung, was das für eine Rolle spielt, aber sie im Moment läuft gar nichts, obwohl sie ja auch in der Champions League eigentlich eine gute Rolle gespielt haben.
Ja, das war irgendwie ein Downer anscheinend, ne? Ja. Also seitdem sind sie voll in der Delle drin und laufen Gefahr, 1-4 zu verpassen.
Genau,
wenn sie
so
nicht jetzt schnell die Kurve kriegen. Also genau Freiburg ist noch 2 Punkte vor.
Ja. Und der große Gewinner unten ist Hoffenheim. Hoffenheim gewinnt in Bremen, muss ich sagen, und mit tollen Toren, so wie es sowieso überhaupt tolle Tore gab. Es gab von Ajorg von Mainz ein sensationelles Tor, wo du sagst, du weißt nicht, ob er es extra gemacht hat, aber der Ball kommt, er lässt den so abtropfen in die lange Ecke, sieht überragend aus. Asmun bei Leverkusen in Schalke macht ein sensationelles Kopfballtor, das musst du mal gucken, aus 10, 12 Metern steht der in der Luft wie Horst Rubisch zu besten Zeiten. Und Geraldo Becker bei Union Berlin macht auch eine sensationelle Abnahme, wo du denkst, wie kann er da hinkommen? Da springt er mit dem gestreckten Bein oben in die Luft und drückt ihn über die Linie. Also es waren tolle Tore und so war es in Hoffenheim auch. 2 überragende Kopfballtore, wo unser Freund Sandro Wagner uns, sagen wir mal so, gefühlt 10-mal hintereinander erklärt hat, warum das Tor fällt, nämlich indem einer zum ersten Pfosten läuft, einer zum zweiten Pfosten läuft und 2, 3 Spieler wegzieht und der dritte, die Schnüffler, wie er ihn nannte, dann das Tor bekommt. Beide Male, den Ball bekommt. Beide Male, einmal Kramaric, einmal Baumgart, profitieren davon. Wirklich Flanken, überragende Flanken. Einmal von Kader Schabek und einmal von Angelino, die dann am zweiten Pfosten über die Linie gedrückt werden. Und dann am Ende ist das trotzdem noch in Gefahr geraten. Es war, das war, sie kriegen 2-1 rein und in der 94. Minute quasi mit dem Abpfiff pfeift der Schiri Elfmeter für Werder. So wie das oft schon mal für Werder der Fall war. Und dann stellt sich heraus, dass Mitchell Weiser einen Meter im Abseits stand. Und dann muss er es wieder zurücknehmen, die gelbe Karte auch zurücknehmen und dann gewinnt Hoffenheim. Und das ist so der Gewinner am Wochenende gewesen.
Gut, dann unten. Gucken wir mal, denn unten...
Ach so, Nationalmannschaft hast du noch.
Ja, aber trotzdem, lass uns das mal kurz einordnen. Also ich denke mal spätestens ab Augsburg sind da alle noch im Boot. No.
Ja.
Das wird schon noch eine spannende Nummer, die letzten 8 Spieltage.
Klar.
Oben gucken wir dann auch mal.
Für Hoffenheim ist
abschließend noch mal kurz einen Satz. Wir haben ja kurz da, ich glaube, ein bisschen Kontakt gehabt und waren doch auch ein bisschen irritiert, was da so abgelaufen ist in der ersten halben Stunde gegen Belgien. Wir haben ja schon vor dem Länderspiel drüber gesprochen, wer so dabei ist und wer nicht dabei ist und was das dann vielleicht auch für eine Signalwirkung haben könnte. Deine Erkenntnisse, was muss man vielleicht doch anders machen oder ist es so, wie es ist mit dem zweiten Anzug?
Also ich habe keine Ahnung. Also eigentlich muss man sagen, Nationalmannschaft, du hast nach so einer WM, hast du jetzt auch nicht unbedingt die Prokura als Nationaltrainer jetzt mal so 17 Experimente zu machen. Natürlich ist Hansi Flick nach wie vor Nationaltrainer, während in Belgien mit Domenico Tedesco ein neuer Trainer kommt, der natürlich dann auch nach diesem Fracasso, wie man so schön sagt, bei der WM, also ausscheiden nach der Vorrunde, für Belgien natürlich mitten in der Quali-Runde steht. Sie gewinnen in Schweden. Jetzt hätte er auch sagen können, 3 Tage später gegen Deutschland, da stelle ich mal eine andere Truppe hin. Aber das machst du nicht. Erstens bist du neu als Trainer, zweitens spielst du gegen Deutschland und willst dich rehabilitieren. Und die Belgier haben absolut top angefangen. Natürlich haben bei Deutschland wer da alles gefehlt hat, kann man jetzt alles so sagen. Aber es war schon, auch wenn das jetzt wirklich eine Weltklasse-Vorstellung von Belgien war, ist es schon so, wenn ich mit Wolf, Ginter, Kehrer, Raum gegen eine absolute, Carrasco ist top, Lukaku ist Weltklasse, Luke Bacchio ist im Aufwind, ist natürlich, sagen wir mal, eine völlig andere Abwehr, als wenn ich mit einer normalen Abwehr spiele. Gnabry, Wirtz, Füllkrug, Werner, es ist eine völlig andere Mannschaft. Und Belgien hat diese Situation genutzt, um sich zu irgendwie so ein bisschen zu rehabilitieren. Der eine oder andere ist wahrscheinlich auch neu reingekommen, habe ich jetzt nicht so genau kontrolliert. Aber man muss sagen, dass es, sagen wir mal, wie stand es nach wie vielen Minuten?
Gefühlt stand es 6-0 nach einer halben Stunde, aber es
genau
war
so nur 3-0. Ne? 6. Minute, 9. Minute, 0-2. Es hätte zur Halbzeit bei den großen Chancen, die sie hatten, wirklich 3, 4, 5 Gegentore hätten sie kriegen können. Aber wie gesagt, es ist eine völlig andere Abwehr, es ist eine völlig andere Ausrichtung. Das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, dass er dann hergegangen ist, Hansi Flick, und hat so einen Spieler wie Wirtz, der im Moment in einer absoluten Weltklasse-Verfassung bei Leverkusen ist, der wieder in die Nationalmannschaft zurückdrängt. Also ich habe das so verstanden, wenn diese Spiele mit dieser personellen Zusammensetzung eine Rolle spielen sollen, dann muss ich solchen Spielern Selbstvertrauen geben und nicht ihn nach 30 Minuten auswechseln. Ich hätte ja auch sagen können, pass mal auf, ich wechsle Goretzka oder Kimmich aus und bringe dafür Can. Wäre auch gegangen. Denn Can ist im Moment in der für mich einer absoluten Top-Verfassung und er hat auch in dem Spiel gezeigt, er hat das Spiel verändert. Er war plötzlich da, er hat dominiert, er hat Bälle gewonnen, das, was vorher gar nicht der Fall war.
Naja, du kannst natürlich auch sagen, dass er einen Matcher für Wirtz gebracht hat, der vielleicht auch ein bisschen mehr noch läuferisch mit dagegen gehalten hat. Das war zumindest wahrscheinlich die Idee. Also Can und Matcher zu bringen, war ja eher der Doppelmove nach dem Motto, steht hier schon 0-2, jetzt könnte 0-5 stehen und jetzt gucken wir mal, dass wir ein bisschen mit dagegen halten.
Ja, durchaus. Es hat mich ein bisschen gestört, weil ich glaube, dass Wirtz eigentlich einer unserer hoffnungsvollsten Spieler ist. Und dann habe ich so gedacht, naja, ich nehme ihn raus. Fürs Spiel war es gut, für den Jungen vielleicht nicht so. Am Ende haben sie noch 2-3. Also ich würde das nicht so hochhängen, aber wie gesagt, das ist halt eine Frage der Ausrichtung. Ob das jetzt Selbstvertrauen gebracht hat oder irgendwelche Erkenntnisse bringt. Ich bekomme Erkenntnisse, wenn ich einen Spieler mal in einer funktionierenden Mannschaft teste und nicht, indem ich 5, 6 Leute auf den Platz stelle, die normalerweise in der Form nicht zusammenspielen würden.
Wie auch immer. Das wiederum spricht für die Theorie, dass man beim nächsten Mal am besten mal die bestmögliche Mannschaft aufstellt.
Genau so. Hansi muss bei dir anrufen und du musst es durchwinken, ob der Kader dir genehm ist. Und dann
besprechen wir noch die erste Elf.
Das werden wir dann überprüfen.
So sieht's aus. Okay. So, jetzt Schluss hier. Na, du hast was vor.
Ja.
Gut, Leute, das war's für heute. Wir hören uns wieder und zwar nächste Woche. Bis dahin, tschüss, tschüss.
Bis dahin, alles Gute, Leute. Tschüss.